ich sehe dann gleich bunte Straßen vor mir, die Menschen, ja, ganz viel Farbe, ganz viel Lärm auch, das muss man dazu sagen. Heiß, feuchte Luft, die dann einen sehr schnell auch umwabert. Ja, man ist ziemlich schnell mittendrin. Hongkong ist so eine Stadt, die einen mit allen Sinnen sofort umfängt. Dass Kirche für mich mehr ist als eine Sonntagsveranstaltung, das war schon sehr früh klar. Das war für mich immer ein Lebensraum gewesen. Das war mein Zuhause, da hatte ich meine Freunde, meine Familie. Das war immer mehr als tatsächlich eine Veranstaltung in der Woche.
Herzlich willkommen bei Horizontwechsel. Ich bin Song Kim, der Host dieses Podcasts. In Horizontwechsel erzählen Menschen von ihren Erlebnissen aus einer Ecke der Welt, die ihnen zur zweiten Heimat geworden ist. Heute habe ich Dr. Gabriele Hörschelmann zu Gast. Gabriele leitet seit 2015 gemeinsam mit ihrem Mann Hans das Zentrum Mission Eine Welt. Ihren Werdegang haben vor allem internationale Begegnungen geprägt. Als Auslandsvikarin war sie in Genf und als Dozentin am Lutheran Theological Seminary in Hongkong. Wir sprechen darüber, wie sie Pfarrerin geworden ist, ohne selbst konfirmiert zu sein, warum Kindergartenkinder gute Netzwerker in einer fremden Umgebung sind und wie bewegt ein Gottesdienst in Hongkong sein kann. Hallo Gabi, schön, dass du da bist.
Hallo Song, ich freue mich, dass ich hier bin, ja.
Wunderbar. Ich starte wie bei jeder Folge mit der Frage, wo kommst du gerade her?
Wo komme ich gerade her? Einfach ganz kurz, 10 Meter von hier, ich komme aus meinem Büro.
Du bist ja hier in Neuendettelsau.
Ja, in Neuendettelsau, wo ich auch wohne und wo auch der Hauptsitz von Mission Eine Welt ist. Genau, was ich seit 2015 inzwischen leite. Das sind schon fast 9 Jahre, ja.
9 Jahre bist du schon hier. Und wenn man dich fragt, Gabi, wo kommst du eigentlich her? Was würdest du antworten?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil eigentlich komme ich tatsächlich aus Unterfranken, ganz provinziell aus einem Dorf südlich von Schweinfurt, aber bin natürlich im Laufe meines Lebens an ganz vielen verschiedenen Orten gewesen. In der Familie haben wir manchmal so ein Spiel, dass wir mal zählen, an wie vielen Orten wir schon gewohnt haben oder wie viele Umzüge wir schon hinter uns haben, und wir kommen oft auf über 20. Also das ist sogar immer wieder variierend. Jetzt ziehen die Kinder auch noch um. Ja, also wir sind schon an vielen verschiedenen Orten gewesen.
Und Unterfranken, kann man sagen, hat dich auch geprägt?
Naja, was kann einen das prägen? Es ist auf jeden Fall die Schulzeit gewesen, die Kindheit und die Schulzeit. Dort natürlich eine Kirchengemeinde, die mich geprägt hat, die mich auch dazu angestiftet hat, Theologie zu studieren, weil ich in einem Jugendkreis war, der unwahrscheinlich aktiv in der Kirchengemeinde war und sehr viele Aufgaben übernommen hatte. Wir hatten immer Vakanzen. Es gab nie einen Pfarrer während der Zeit, in der ich da war. Und von daher musste die Gemeinde und ganz speziell wir als Jugendkreis sehr viel übernehmen. Und ich glaube, das hat mich so geprägt, dass ich gesagt habe, ich will Theologie studieren.
Das heißt, es war ein Vorteil, dass keine Pfarrerin und kein Pfarrer da war, sodass ihr in die Bresche springen musstet.
Ja, ganz genau. Und Verantwortung übernehmen, sodass wir ganz früh das Gefühl hatten, wir können das, wir können auch Verantwortung übernehmen. Und insgesamt haben sich aus diesem Jugendkreis sind tatsächlich 7 Menschen Pfarrerinnen und Pfarrer geworden. Also das hat ja auch eine Bedeutung.
Ja, ich überlege gerade, ob du dich auch selber konfirmiert hast oder es gab schon jemanden, der euch konfirmiert hat dann.
Das gab es damals schon, ja. Das da kam schon. Dann immer sozusagen der Gastpfarrer eingeflogen.
Ach so,
aus den Nachbardörfern.
Ihr hattet gar niemand Festes da?
Nee, für eine ganze Zeit lang keinen. Dann kam mal wieder einer, der ging dann aber nach 2 Jahren wieder. Also das war keine Kontinuität. Ja.
Kannst du dich noch an deinen Konfirmationsspruch erinnern?
Sag ich mal ganz ehrlich, kann ich nicht, da ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht in der evangelischen Kirche war. Ich bin genau mit 15 Jahren erst in die evangelische Kirche eingetreten, aufgrund dieser aktiven Jugendarbeit.
Das heißt, wo
das
warst
heißt,
du
ich habe die Konfirmation verpasst, schlicht und ergreifend, ja. Die habe ich tatsächlich
spannend.
Verpasst, genau.
Das heißt, du bist gar nicht in der evangelischen Kirche aufgewachsen?
Doch, ab ungefähr 13, würde ich sagen, war ich in der evangelischen Kirche, aber eben habe damals die Konfirmation nicht mitgemacht, weil ich damals noch katholisch war. Das katholische Umfeld hat mich tatsächlich null geprägt. seit ich 13 bin. Da gab es so eine große Jugendveranstaltung, bin ich dazugekommen. Und das war der Moment, wo ich in die Kirche reingewachsen bin. Das heißt, die ganzen prägenden Jahre während der Jugendzeit, 13, mit 19 habe ich Abitur gemacht damals, das war schon in der evangelischen Kirche. Das, was vorher war, spielte eigentlich keine Rolle.
Was war das für eine Veranstaltung, die dich jetzt
so mitgenommen hat? Ja, das war so eine große, tatsächlich Jugendevangelisationsveranstaltung. Ja.
In Schweinfurt.
Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so gibt.
Und wusstest du da oder hast du geahnt, ich werde Pfarrerin?
Nee, zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Aber dass Kirche für mich mehr ist als eine Sonntagsveranstaltung, das war schon sehr früh klar. Das war für mich immer ein Lebensraum gewesen. Das war mein Zuhause, da hatte ich meine Freunde, meine Familie. Das war immer mehr als tatsächlich eine Veranstaltung in der Woche. Ja. Und von daher war es für mich immer klar, das möchte ich auch zum Beruf machen. Also das, was mir sowieso so am Herzen ist, was mein Leben ausmacht, das möchte ich auch beruflich machen. Ich hätte mir nie vorstellen können, irgendwie einen anderen Beruf zu haben, der mit der Kirche gar nichts zu tun hat.
Das hat dich also schon richtig bewegt.
Ja, absolut. Ja.
Und wie macht man das dann, wenn man ja noch vor dem Abitur steht und überlegt, was will ich mal studieren? Mhm. Was ist in deinem Kopf damals vorgegangen?
Also ich hatte natürlich Freunde, die alle schon im Theologiestudium waren und von daher schon viel gehört und erfahren. Und da war der Weg schon ganz gut sichtbar gewesen vor mir, den ich dann einschlagen würde.
Und auch wo du anfangen würdest mit dem Studium?
Ja, das war klar Erlangen damals, ja.
Nicht Neuendettelsau, was ja auch
möglich
war.
Nee, das kam mir nie in den Sinn. Also Neuendettelsau wäre nicht in Frage gekommen damals, sondern es war völlig ohne Frage, dass ich in Erlangen anfing, ja.
Und war es gut, dass du da angefangen hast?
Absolut, ja. Ich habe ja da auch meinen Mann kennengelernt. Auch das hatte seine Vorteile, ja.
Genau. Das hatte ich mir auch als Frage aufgeschrieben. Du hast in Erlangen, Tübingen und Kiel studiert.
Ja.
Und so von den Orten her dachte ich, das hat vielleicht auch mit deinem Mann zu tun, also vor allem Kiel.
Kiel auf jeden Fall. In Tübingen habe ich unwahrscheinlich gerne auch studiert. Das war so das Hauptstudium. Da habe ich Moltmann kennengelernt, Hans Küng kennengelernt, Karl-Josef Kuschel, Nipkow. Das waren für mich alles so Professoren, die damals schon sehr international gearbeitet haben, die sehr zum Beispiel ökumenisches Lernen unterrichtet haben oder auch interreligiösen Dialog. Das waren für mich damals schon so die Themen, die ich faszinierend fand. Über Karl-Heinz Nipkow, der ist Religionspädagoge, habe ich den Ökumenischen Rat der Kirchen kennengelernt, weil er für ökumenisches Lernen stand. Und ja, auch Moltmann war für mich unwahrscheinlich prägend dadurch, dass er immer Leben und Theologie ganz eng zusammengebracht hat. Und das hat für mich getragen. So die ganzen theoretischen Abhandlungen, das war für mich eher fern. Das ist nicht so mein Ding. Für mich muss immer Religion, Theologie etwas mit dem Leben zu tun haben. Und das war bei ihm ganz stark der Fall.
Also für dich trifft der Satz zu Theologie macht das Leben reicher.
Auf jeden Fall, ja. Theologie macht das Leben reicher. Theologie erklärt natürlich auch das Leben, illustriert es und ja, bereichert es. Doch, das kann man schon so sagen.
Wie war es denn nach diesen langen Zeiten des Studiums an anderen Orten wieder nach Bayern zurückzukehren? Wusstest du damals schon, hier möchte ich bleiben?
Dass ich in Bayern bleiben würde, schon allein dadurch, dass man durch die Landeskirche ja gebunden ist. Also es gab zu meiner Zeit auf jeden Fall kein freies Fluktuieren zwischen den Landeskirchen, zwischen den Bundesländern. Insofern war das auch unhinterfragt, in Bayern dann auch Pfarrerin zu werden.
Aber ich meine, du hattest ja einen Mann aus der Nordkirche heute.
Ja, stimmt. Das hätte auch.
Das wäre auch möglich gewesen.
Das wäre auch möglich gewesen.
Aber du hast dich da.
Wir haben uns das auch sehr lange offen gelassen damals und haben damals aber dann entschieden, als es ums Vikariat ging, nach Bayern zu gehen.
Ja, gute Entscheidung.
Denke ich auch, war eine gute Entscheidung.
Du hast dein Vikariat in Coburg gemacht und danach warst du im Auslandsvikariat.
Ja, genau.
Das war damals schon üblich?
Üblich war es nicht. Ich glaube, wir waren die einzigen aus unserem Kurs, die gesagt haben, wir möchten noch mal ein Jahr nach Genf gehen damals. Ich hatte eine Stelle beim Ökumenischen Rat der Kirchen im Ökumenischen Institut in Bosse, das manchen ja auch ein Begriff ist, also Bosse außerhalb von Genf, ein altes Chateau, aber in dem der Ökumenische Rat seine Konferenzen stattfinden lässt und vor allem eine Graduate School hat und viele Studierende und Kurse und Seminare dort anbietet. Und dort war ich, habe auch an Seminaren teilgenommen, die mitveranstaltet, Besuchsgruppen, über den Ökumenischen Rat dann ja erklärt, was er so macht.
Und wie bist du da reingekommen?
Wie ich da reingekommen bin? Ich habe schon mal nach dem Studium, war ich schon mal in Bosse gewesen und habe an genau dieser Graduate School teilgenommen. Das ist tatsächlich so, wenn man Bosse Alumni irgendwo auf der Welt trifft, dann, also das bildet eine ganz enge Beziehungen. Ja. Man hat da immer was ganz Großes gemeinsam, eine ganz große Erfahrung. Dadurch kannte ich das schon und habe mich aber einfach über die EKD damals beworben für diese Stelle.
Das heißt, damals schon hattest du diese internationalen ökumenischen Beziehungen kennengelernt?
Absolut, ja.
Und so im Vergleich, wie international ist Genf, jetzt wenn man es mit Neuendettelsau vergleicht?
Naja, also in Genf hat das Internationale Rote Kreuz seinen Sitz, es hat die UNO ihren Sitz mit vielen verschiedenen Unterorganisationen, der Ökumenische Rat der Kirchen, der Lutherische Weltbund, kein Vergleich mit Neuendettelsau, außer es gibt hier natürlich Mission eine Welt.
Aber du könntest schon sagen, dass diese Erfahrung deinen weiteren Werdegang beeinflusst hat?
Auf jeden Fall,
und
klar.
Dass das, was du an ökumenischem Spirit erlebt hast, dass das auch eine Motivation für dich ist hier?
Die mich dazu gebracht hat, hier zu sein, aber noch vorher, die mich dazu gebracht hat, für 11 Jahre nach Hongkong zu gehen. Weil diese Zeit in Genf, da hat man mit Menschen zu tun, die international rund um den Globus herkommen, aber auch aus allen möglichen Kirchen. Also man hat ein großes, weites Feld, einen weiten Horizont an Ökumene und an Internationalität. Und ich habe mir damals aber immer gewünscht, mal in eine Kultur tiefer einzusteigen.
Und wusstest du, dass es Hongkong werden würde?
Nee, das wusste ich nicht, obwohl ich tatsächlich mich für China, Hongkong schon lange interessiert habe. Das tatsächlich schon, aber es hätte auch Lateinamerika, es hätte Afrika sein können. Da war ich eigentlich ziemlich offen. Ich wusste nur, ich möchte eine Kultur mal wirklich in der Tiefe ergründen.
Hongkong. Welche Erinnerung kommt dir zuerst, wenn du daran denkst?
Naja, ich war 11 Jahre da. Da kommt bei mir ganz schnell ein riesengroßer Blumenstrauß an verschiedenen Erinnerungen hoch. Da kommt natürlich die Stadt, also allein der Landeanflug. Wenn man nach Hongkong fliegt, dann fliegt man meistens schon übers ganze Gebiet und hat die ganzen Inseln, die ganze Stadt schon einmal unter sich gehabt, bevor man dann irgendwann draußen auf Lantau tatsächlich am Flughafen aufs Land kommt. Aber ich sehe dann gleich bunte Straßen vor mir, die Menschen, ja, ganz viel Farbe, ganz viel Lärm auch, das muss man dazu sagen. Heiß, feuchte Luft, die dann einen sehr schnell auch umwabert. Ja, man ist ziemlich schnell mittendrin. Hongkong ist so eine Stadt, die einen mit allen Sinnen sofort umfängt.
Und bezaubert.
Und bezaubert, das stimmt, ja.
Du bist ja mit ganz kleinen Kindern dorthin gekommen.
Genau.
Die sind da praktisch groß geworden.
Die sind da aufgewachsen, ja. Ich kam mit meinem Sohn, der war damals 3 Jahre alt, der freute sich damals auf den Kindergarten, als er nach Hongkong kam. Das war für ihn der Startpunkt gewesen. Und meine Tochter war damals gerade erst geboren. Die war 4 Monate und wurde da im Tragetuch durch alles, durch dieses ganze Gewühle durchgetragen, weil wir schnell festgestellt haben, Kinderwagen, das funktioniert in Hongkong überhaupt nicht.
Es ist ja vieles anders, als man sich vorher denkt. Findest du, dass es einfacher ist, mit einer Familie in Hongkong anzukommen?
Einfacher als was?
Als wenn man für sich alleine dort nur dem Beruf nachgehen würde.
Also mit einer Familie in einer fremden Stadt anzukommen, hat insofern unheimliche Vorteile, weil, ich sagte ja gerade, mein Sohn hat dort mit dem Kindergarten angefangen und über den Kindergarten haben wir unsere ersten Freunde kennengelernt. Das sind sofort andere Familien, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, die auch mit kleinen Kindern in dieser Stadt leben. Und da haben sich tatsächlich die ersten Freundschaften entwickelt, die bis heute tatsächlich tragen. Also die Familien, die wir seitdem kennen, mit denen haben wir heute noch Kontakt, selbst wenn eine ganz enge Freundesfamilie in Neuseeland natürlich schon seit vielen Jahren lebt und ja, andere in anderen Regionen der Welt.
Also eure Kinder waren auch ein Stück weit Brückenbauer.
Genau, das würde ich immer sagen. Manchmal denke ich mir sogar, es ist wirklich schwieriger, als alleinstehende Person in einem fremden Kontext anzufangen. Da hat man natürlich viel mehr Freiheiten, das ist klar. Geht ganz anders an die Sache ran, muss nicht so viel Rücksicht nehmen. Das stimmt, aber man kommt sehr viel leichter mit den Menschen dort in Kontakt.
In Hongkong gibt es ja eine Riesenvielfalt an Kulturen und Religionen. Mhm. Fallen dir besondere Begegnungen ein?
Ja, es gibt viele verschiedene Kulturen. Wir waren in vielen verschiedenen Tempeln natürlich gewesen, auch mit den Kindern, weil das immer so Orte sind, an denen sie sich frei bewegen konnten. Da konnten sie einfach rumlaufen, weil es da keinen Verkehr gab. Und haben diese Atmosphäre in diesen Tempeln sehr aufgesaugt. Mit den Räucherstäbchen, mit diesen vielen bunten Figuren. Und aber auch, was mich damals immer beeindruckt hat, Menschen jeden Alters, die mit unheimlich viel Hingabe tatsächlich dort gebetet haben und ja ihre eigene Andacht hatten. Aber das ist natürlich eine andere Religion, die wir als Außenstehende beobachtet haben. Am Seminar selber, ich hatte ja viele Studierende.
Ja, wir müssen hier für unsere Hörerinnen und Hörer ergänzen, dass du am Lutheran Theological Seminary warst, am Lutherischen Theologischen Seminar und dort als Dozentin tätig warst. Das hatten wir noch nicht erzählt.
Darauf sind wir noch nicht gekommen, ja. Genau, ich habe dort praktische Theologie unterrichtet und hatte viele Studierende, die teilweise neu im christlichen Glauben waren, die als Erste in ihrer Familie sich zum Christentum bekehrt haben und die teilweise aus Familien kamen, die Ahnenreligion praktiziert haben oder Buddhismus und die natürlich da nochmal ganz eigene Erfahrungen mitgebracht haben.
Wie hat sich das bemerkbar gemacht, dass das LTS so ein Ort war, wo man christlich unterwegs war, aber in einem Kontext, der noch ganz andere Einflüsse hat?
Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also, wenn man an diesem ganz speziellen Ort dieses Seminars ist, das ist, glaube ich, so einer der Geheimtipps, wenn jemand nach Hongkong reist, nach Tai Wai zu fahren, dort auf den Berg, auf den Tofung San raufzufahren. Man muss da ein Taxi nehmen und dort erlebt man einen unglaublich idyllischen Gebäudekomplex, der sehr in chinesischer Architektur ist. Viele Elemente eigentlich auch aus dem Feng Shui hat, wie eine Wand zum Beispiel, die zwischen Kapelle und dem Lehrgebäude steht. Und da oben blickt man in ein Tal hinunter, in dem andere buddhistische Tempel auch ihren Ort haben. Also man ist umgeben von einer Vielfalt, einer nahezu summenden Vielfalt verschiedener Religionen, die sich auch in einem christlichen Gebäude in der Architektur aber widerspiegeln.
Gibt es noch eine Veranstaltung, an die du zurückdenkst und findest, das war so ungewöhnlich, dass ich das dort machen konnte, dass ich daran teilnehmen konnte? Das findet man in nicht mal neun Details auch so wieder.
Ich habe damals unwahrscheinlich gerne Gottesdienste gefeiert mit den Studierenden. Ich war auch Teil des sogenannten Worship Committees und habe mit einem Kollegen, einem amerikanischen Kollegen John zusammen, Gottesdienste entworfen, die alle in Bewegung stattfanden. Also wir haben zum Beispiel einen Ostergottesdienst gemacht, wo die ganze Gemeinde nicht auf Stühlen saß, sondern im Kreis gelaufen ist, um uns herum. Also quasi eine Spirale gebildet haben. Und in der Form haben wir auch Abendmahl gefeiert, also in Bewegung, im Kreis. Und es waren unglaubliche Erfahrungen. Wir haben auch Gottesdienste im Labyrinth gefeiert, also auch da in Bewegung.
Im Labyrinth, das da am Tofung San ist?
Ein Labyrinth, das wir teilweise extra für diesen Gottesdienst auf dem Platz des LTS, also des Seminars, gebaut haben. Ist dann auch wieder verschwunden nach diesem Gottesdienst. Aber es gab auch tatsächlich auf dem Tofung San, das wäre dann der zweite Geheimtipp, ein Labyrinth, das permanent begehbar ist. Das also in der Form, des Labyrinths von Chartres zu begehen ist. Das ist dort ein bisschen im Wald gelegen. Dort kann man eben auch diese Gottesdienste feiern. Dort waren wir auch, ja. Oder auch in Stationen auf dem Berg, in verschiedenen, ja, Etappen. Das waren so die besonderen Momente, ja, dieses Gottesdienstfeiern mit den Studierenden. Und wir haben das manchmal auch genannt, so eine Art Laboratorium, weil man dort viel ausprobieren konnte. Ja, man konnte auch experimentieren mit der christlichen Tradition, mit dem ganzen Umfeld, das es dort gab, mit dieser wunderbaren Natur, in der dieses Seminar auch gelegen hat, und mit den Menschen, die offen waren für, ja, neue Erfahrungen.
Das klingt wahnsinnig anregend. Kulturelle Unterschiede spielen ja oft eine große Rolle. Wie war es dort, mit dem Kollegium zusammenzuarbeiten?
Das Kollegium war international zusammengesetzt. Es gab immer eine Fakultät, einen Teil der Fakultät, das waren Hongkonger, die kamen daher, die sind da aufgewachsen, hatten dort ihre Wurzeln und natürlich auch ihre kirchliche Prägung. Und ein anderer Teil der Fakultät kam aus Schweden, aus den USA, aus Finnland, aus Deutschland. Und das war sozusagen der internationale Teil. Und da hat sich viel Bereicherndes ergeben. Man hat viel voneinander gelernt und man hat vor allem gelernt, die Kultur der jeweilig anderen immer wieder neu zu entdecken, immer wieder Toleranz auch einzuüben, weil es natürlich auch herausfordernd war, und immer wieder Wege miteinander zu finden. Manchmal ist man an den Punkt gekommen, dass man gesagt hat, ja, ihr versteht uns eben einfach nicht, ihr könnt uns einfach nicht verstehen, weil ihr seid eben aus dem Westen oder ihr seid eben hier so chinesisch geprägt, ihr macht es eben einfach anders. Das war dann manchmal so eine Art Dead End, eine Art Sackgasse, in die man da geraten konnte. Aber das hat uns nicht davon abgehalten, trotzdem immer wieder weiter gemeinsam unterwegs zu sein und dieses Seminar miteinander zu prägen.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr würdest du einen solchen Auslandsaufenthalt empfehlen?
Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich mindestens auf 100 empfehlen, man muss so einen Auslandsaufenthalt mal machen. Das sind Erfahrungen, die man niemals irgendwo anders erreichen kann.
Auch als Familie?
Auch als Familie. Familien, muss man natürlich sagen, sind unterschiedlich. Kinder sind auch unterschiedlich. Und es ist tatsächlich so, das muss man ehrlicherweise sagen, nicht jede Familie ist dafür gebaut. Da muss man sehr ehrlich mit sich selber sein. Wie bereit bin ich, auch mich auf so ein unbekanntes Abenteuer einzulassen? Wie stark halten wir als Familie auch zusammen und tragen uns durch, wenn es mal schwierig ist? Aber wie offen sind wir auch für so eine neue Kultur? Wenn man für sich das Gefühl hat, diese Offenheit, die hätte ich, die Lust hätte ich, dann muss man es unbedingt machen. Wenn man so das Gefühl hat, es ist so ein Traum, den ich in mir trage, dann muss man es machen.
Ja, ich sehe dich strahlen. Ja.
Das ist super. Aber ich kann das auch gut verstehen, wenn eine Familie sagt, für die einen passt es in der Familie, für den anderen nicht. Einer ist einfach mehr geerdet hier in Deutschland, dann kann es, glaube ich, auch anstrengend werden und zur Qual. Dann wäre es keine gute Empfehlung.
Seit 2015, das hattest du schon erwähnt, leitest du gemeinsam mit deinem Mann Hans unser Zentrum Mission Eine Welt. Und ich würde dich einfach bitten, uns auf diese Reise auch mitzunehmen. Die Direktorenstelle wurde damals erstmals direkt aus einem Auslandseinsatz heraus besetzt. Wie lief das ab? Hast du einen Anruf bekommen oder?
Ja, wir sind tatsächlich angesprochen worden. Es wurde uns erzählt, dass die Stelle ausgeschrieben wird, dass sie in ganz Deutschland auch ausgeschrieben wurde, nicht nur in Bayern. Also es war auch möglich, sich aus anderen Landeskirchen für diese Leitungsstelle zu bewerben. Und wir wurden gefragt, ob wir uns dafür interessieren würden. Und wir wurden tatsächlich auch als Ehepaar angefragt. Also ja, nicht als Einzelpersonen, sondern warum nicht wir zu zweit?
Nach 11 Jahren in Hongkong war das aber auch wieder ein großer Schritt, denke ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Man ist, wenn man überhaupt auch nur 1 oder 2 Jahre im Ausland war, erlebt man immer wieder auch einen Kulturschock, in die alte Heimat zurückzukehren.
Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast so Gänsefüßchen markiert, ja, mit den Fingern in die, genau, alte Heimat.
Genau, weil man dieses Gefühl Heimat gar nicht mehr so stark spürt. Es ist wieder ein Schritt in eine neue Fremde hinein, obwohl man daherkommt, obwohl man eigentlich seine Wurzeln dort hat.
Gibt es eigentlich sowas wie einen Kurs für angehende Direktorinnen und Direktoren?
Naja, das gibt es natürlich nicht, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich in diese Aufgabe auch tatsächlich reinfinden kann. Es gibt zum einen natürlich Kollegen, damals nur Kollegen, keine Kolleginnen, die andere Missionswerke leiten, mit denen man über die evangelische Mission weltweit zusammensitzt und in einer sogenannten leitenden Runde, wo man sich austauschen kann. Und es gibt eine Fachakademie für Kirche und Diakonie, für Führungspersönlichkeiten, wo man verschiedene Kurse belegen kann, die einen da weiterbringen.
Also man wird da gut darauf vorbereitet.
Ja, und man hat das Learning im Doing. Ja, man macht es natürlich auch begleitend.
Wahrscheinlich braucht man ein bisschen Zeit, um reinzukommen.
Ja.
An welcher Sache hast du für dich persönlich gemerkt, jetzt bin ich drin?
Das ist ja manchmal tatsächlich so ein Bauchgefühl oder ein Herzgefühl, dass man das Gefühl hat, die Wellen, die manchmal anrollen, man wird davon nicht mehr runtergezogen, sondern man kann sie surfen. Man hat langsam die Technik entwickelt, wie man die Wellen gut surft und gut nehmen kann, ohne davon jedes Mal umgeworfen zu werden und in die Tiefe am Ende gezogen zu werden.
Ein sehr schönes Bild. Du teilst ja deine Position mit deinem Mann Hans. Wie ist das mit ihm als Kollegen zusammenzuarbeiten? Das ist ja ungewöhnlich eigentlich. Ist der okay?
Der ist okay, ja. Nee, das passt sehr gut. Weil wir sind ganz unterschiedlich und ziehen aber trotzdem an einem Strang. Also wir halten zusammen, obwohl man, glaube ich, mit uns sehr unterschiedliche Persönlichkeiten als Leitung hat.
Und ihr ergänzt euch da?
Wir ergänzen uns da und wir vertrauen uns auch zu 100%. Und ich muss immer ehrlich sagen, es tut auch unheimlich gut, auch zu Hause mal darüber, über das ganze Arbeitsfeld reden zu können in einer ungeschützten Form und da einfach jemanden zu haben, dem man da vertrauen kann.
Aber ihr redet daheim nicht nur über Arbeit?
Nicht nur, ja. Wir haben ja auch Familie, wir haben Freunde, wir haben das ein oder andere Hobby und unsere Freizeit.
Und dann lässt sich das schon abgrenzen?
Da lässt sich das abgrenzen, aber ich fand eigentlich immer schon, und das führt fast wieder an den Anfang zurück, dass auch Pfarrhaus ist eine Lebensform. Das ist immer so, dass Beruf und Leben eng miteinander verzahnt ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was für uns als Pfarrfamilie ja letztendlich immer bestimmend ist für unser Leben. Also der Beruf spielt immer auch in unserem Privatleben eine Rolle. Und ich finde es aber nie schlimm. Ich fand es auch noch nie schlimm. Das hatte ich da nie ein Problem damit. Manche haben das, aber für uns hat es nie ein Problem bedeutet.
Du bist gerne Pfarrerin?
Ja.
Auch zu Hause?
Auch zu Hause tatsächlich, ja. Auch zu Hause, auch in der Familie, genau. Es spielt da eine Rolle tatsächlich, ja.
Dann kannst du mir sicher sagen, was dein Highlight bei Mission Eine Welt im letzten Jahr war.
Oh, letztes Jahr gab es eine ganze Menge Highlights, aber ich glaube, wir haben alle, würden wir sagen, unser Highlight war der Kirchentag gewesen. Der fand letztes Jahr in Nürnberg statt. 2023 war Deutscher Evangelischer Kirchentag in Nürnberg. Dadurch waren wir als Mission Eine Welt in einer besonderen Weise gefordert, waren Mitveranstalter vieler Podiumsveranstaltungen, hatten einen eigenen Stand auf der Messe, am Markt der Möglichkeiten. Und ich glaube, unser absolutes Highlight war das Konzert mit Viva Voce auf dem Nürnberger Hauptmarkt mit 12.000 Besuchern und Besucherinnen.
Hat man nicht jedes Jahr?
Nee, hat man nicht jedes Jahr. Wir hätten es damals, glaube ich, wir hätten es sofort unterschrieben, wenn wir das jedes Jahr hätten haben können. Ja.
Wunderbar. Was sind denn besondere wiederkehrende Ereignisse in Neuendittelsau, auf die du dich freust?
Ja, wir haben im Sommer immer ein Wochenende. Da brummt bei uns der Garten von Mission Eine Welt. Immer das dritte Wochenende im Juli ist das Fest der weltweiten Kirche am Sonntag und am Samstagabend die Lila Nacht, die inzwischen eine unwahrscheinliche Ausstrahlung, also dieses ganze Wochenende hat eine unheimliche Ausstrahlung in die Region, wo Menschen von weit her kommen, diese Lila Nacht miteinander feiern, mit Musik, mit Picknick im Garten, alles ist leuchtet in lila Farben und am Sonntag dann dieses Fest der weltweiten Kirche miteinander zu feiern. Das, denke ich, ist auch für uns so ein regelmäßig wiederkehrendes Highlight.
Wenn du deine Arbeit so berücksichtigst, wie würdest du Mission heute definieren oder beschreiben?
Mission bedeutet heute für mich, dass wir mit den Kirchen, mit denen wir verpartnert sind, miteinander unterwegs sind. Das ist ein gemeinsamer Weg, den wir zurücklegen, indem wir miteinander auch beraten, wie ist eure Situation, wie ist unsere Situation, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, wie können wir miteinander Gottesdienste feiern, wie leben wir unser spirituelles Leben, ja, aber wie haben wir auch bestimmte, welche Projekte wollen wir miteinander machen, wo wollen wir uns gegenseitig fördern, das ist für mich heute Mission. Es ist nicht mehr so, dass wir in anderen Ländern auf Kirche oder auf Menschen treffen, die noch nicht in einer Kirche wären. Ja, so wie Mission mal früher im 19. Jahrhundert angefangen hat. Da sind einfach über 100 Jahre an Geschichte, an Kirchengeschichte, an verschiedenster, ja, nationalen Geschichten auch darüber hinweggegangen. Heute sind wir miteinander unterwegs. Wir treffen auf Kirchen, die sind gut etabliert, sind gut organisiert, strukturiert. Die machen Pläne, die machen Programme, Projekte. Und da sind wir miteinander unterwegs.
Ich sehe dich schon voller Tatendrang.
Ja.
Was gibt es denn Spannendes über die Entwicklung der Zusammenarbeit mit den Partnerkirchen über die letzten Jahre zu erwähnen? Gibt es da so Sachen, wo du denkst, das trifft es eigentlich ganz gut, wie du gerade Mission beschrieben hast? Das machen wir und dann machen wir auch weiter, weil es so gut war.
Also wir haben eine ganze Bandbreite an verschiedenen Projekten, die wir immer wieder weiterentwickeln, zu denen wir aber auch immer wieder das Ziel haben, diese Projekte, die stoßen wir auch finanziell oder die fördern wir finanziell, legen sie oft dann aber nach einer gewissen Zeit, nach 3, nach 5 Jahren, manchmal sind es auch 7 oder 8 Jahre, in die Hände der Kirche dort. Das ist etwas, denke ich, das würden wir so auf jeden Fall weitermachen. Es kommen auch immer wieder neue Aufgaben an der Stelle dazu. Was ich auch ganz schön finde, ist, dass wir hatten eine Pause des gegenseitigen Sich-Besuchens während Corona. Da war es tatsächlich nicht möglich gewesen, sich ja dorthin zu reisen oder Gäste bei uns hier zu empfangen. Aber das nimmt gerade wieder sehr Fahrt auf. Und da sind wir auch unheimlich dankbar, dass wir wieder die Gelegenheit haben, Gäste bei uns zu haben. Das haben wir im letzten Jahr, glaube ich, sehr genossen. Und auch in diesem Jahr wieder viel bei unseren Partnern in den verschiedensten Ländern zu sein, weil es einen ganz großen Unterschied macht, ob ich mir ein Projekt tatsächlich dort vor Ort anschaue, mit den Menschen dort konkret zusammensitze, so wie wir uns jetzt gerade zusammensetzen, oder einfach nur über Zoom. Zoom ist eine gute Möglichkeit, so dazwischen mal was zu beraten, aber es ist eine ganz andere Sache, wenn man zusammen ist.
Du würdest also sagen, Dienstreisen machen auch in Zeiten von Zoom Sinn?
Ja, als Ergänzung unbedingt, ja. Beides ergänzt sich, ja. Ich würde auch auf Zoom nicht mehr verzichten wollen, ja, oder Vergleichbares, muss nicht Zoom sein, aber dass man per Videocall miteinander berät, das hat uns durch manche Krisen wirklich gut durchgetragen. Ich bin froh, dass wir diese Möglichkeit hatten, auch vor allem während Corona, aber man kann da sehr problemlos Partner aus Schweden, aus Afrika, aus den USA zusammenholen, wenn es mal wirklich was Schwieriges zu beraten gibt, ohne dass man reisen muss.
Zum Stichwort Schwieriges beraten. Mhm. Ich frage mich, wenn man in so vielen kulturellen Kontexten unterwegs ist, auch in verschiedenen politischen Situationen, wie viel diplomatisches Fingerspitzengefühl eigentlich notwendig ist.
Ja, da ist ganz viel diplomatisches Fingerspitzengefühl notwendig. Und die Fähigkeit, gerade jetzt in unserer Position als Leitung, uns jeweils in die verschiedenen Kulturen sehr schnell einzufühlen und einzudenken. Macht einen Unterschied, ob ich in Tansania unterwegs bin, dort mit den Menschen mich unterhalte, oder in Lateinamerika oder in Asien. Und manchmal habe ich aber an einem Tag auch verschiedene Gespräche mit verschiedenen Partnern. Da gilt es dann wirklich, sich sehr schnell umzustellen und darauf einzustellen. Und aber das ist auch etwas, was einem im Lauf der Jahre tatsächlich so an einen ran wächst. Da muss ich mir keine großen Gedanken mehr machen. Ich sehe die Leute und stelle mich darauf ein und weiß, was die bewegt.
Wenn du so viel unterwegs bist, gibt es manchmal so eine Situation, wo du denkst, ach, hier könnte ich mal länger bleiben?
Ach, das denke ich mir überall fast, ja. Nicht überall, aber an vielen Stellen, ja. Doch, ich kann mir vieles Verschiedenes vorstellen.
Kannst du dir auch vorstellen, wenn du irgendwann mal in Rente gehst, zu sagen, ich werde als Senior Expert irgendwo hingehen?
Ich hoffe das, ja.
Und was wäre dein Favorit an dieser Stelle?
Mein Favorit wäre ein Land, in dem ich auf jeden Fall mich mit Englisch gut bewegen kann, weil die Sprache ist unwahrscheinlich wichtig. Man muss in der Sprache sich so zu Hause fühlen, dass man mit den Menschen dort, ohne groß übersetzen zu müssen, gut kommunizieren kann. Vielleicht schaffe ich es nochmal mit Spanisch oder Portugiesisch. Das habe ich früher schon mal gelernt. Ich verstehe da manches, bin aber auf jeden Fall nicht weit entfernt von trittsicher wie im Englischen. Aber ich mag unheimlich gerne auch Brasilien, Lateinamerika, ja, Asien. In Asien fühle ich mich immer direkt zu Hause, weil ich da ja wirklich 11 Jahre war. Nicht nur in Hongkong unterrichtet habe, auch in den Philippinen, in Kambodscha, in Myanmar. Also da habe ich eine ganz enge innere Beziehung. Das ist auf jeden Fall möglich. War jetzt durch den Beruf hier als Leitung, als Direktorin oft in Tansania gewesen. Habe da, denke ich, auch inzwischen zarte Wurzeln geschlagen. Nicht so tiefe wie in Asien, aber kann mir auch Afrika ist mir auch sehr nahe geworden. Ja, würde ich mir auch gut vorstellen können.
Und wie würde das dann bei euch laufen? Wie würdet ihr euch absprechen?
Keine Ahnung, das müssen wir dann regeln, wenn es soweit ist.
Wunderbar. Ja, Projektfrage. Wenn du 5.000 Euro zum Verschenken hättest, wofür würdest du es geben? Bildung, medizinische Hilfe, diakonische Arbeit?
Das ist natürlich ganz schwer zu entscheiden, gerade als Direktorin, wenn man all diese Aufgaben immer im Blick hat. Ich persönlich bin aber sehr für, ich komme natürlich aus der Bildung und denke, mit Bildung lässt sich ganz viel bewegen. Eine gute Bildung ist unersetzlich, führt dann wieder zu guten medizinischen und diakonischen Projekten. Insofern würde ich es für Bildung einsetzen.
Hast du ein konkretes Projekt vor Augen, für das du werben möchtest?
Es gibt ein Projekt in Kenia, in Nairobi, außerhalb von Nairobi. Eine Schule, ein Internat, in dem Mädchen leben, die eigentlich von der Straße kommen. Die Straßenmädchen waren, keine Familie. Manchmal haben sie schon Familie, aber die dort in diesem Internat ein Zuhause finden. Das ist das Pangani Lutheran Children's Center. Und die dort oft erstmals in ihrem Leben eine Schulbildung erhalten. Die kommen da an, sind vielleicht 11, sind 14, sind 6 Jahre alt, aber lernen da lesen, schreiben, rechnen, bekommen eine umfassende Schulbildung. Und das, finde ich, ist also ein unbezahlbar wertvolles Projekt. Das würde ich unbedingt unterstützen.
Sag nochmal den Namen.
Pangani Lutheran Children's Center. PLCC, ganz kurz.
Wunderbar. Gabi, du bist viel rumgekommen in deinem Leben. Und kommst immer noch viel rum. Wenn du darauf schaust, wie würdest du folgende Fragen beantworten? Wofür bist du dankbar?
Ich bin immer unwahrscheinlich dankbar, dass die Welt so bunt ist, wie sie ist. Dass es diese Vielfalt an Menschen, an Kirchen gibt und dass wir uns da so gegenseitig bereichern können. Das erfüllt mich tatsächlich immer wieder mit Dankbarkeit.
Was macht dich nachdenklich?
Nachdenklich macht mich im Moment, dass wir in Deutschland so viele Kirchenmitglieder verlieren. Das ist so eine sinkende Relevanz der Kirche in der Gesellschaft gibt. Und dass es da so wenig nachzuvollziehen ist, was Kirche tatsächlich, wie Kirche im Leben der Menschen einen Reichtum eigentlich bereithalten kann. Das macht mich nachdenklich und bereitet mir auch Sorge.
Und was gibt dir Hoffnung?
Hoffnung gibt mir immer, dass Ich weiß, dass die Kirche letztendlich größer ist als die evangelische lutherische Kirche in Bayern, größer ist als Deutschland, größer ist als das, was wir heute in diesem Jahr erleben, sondern dass es eine ganz lange Tradition hat und, denke ich, noch eine ganz lange Tradition weiter pflegen wird. Ja, dass in Zeit und Raum Kirche deutlich größer ist als das, was ich punktuell hier erlebe.
Vielen Dank, Gabi, für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Das war Horizontwechsel, der Podcast von Mission Eine Welt. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Ade und bis zum nächsten Mal. Dieses Format wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Bauer entwickelt. Hast auch du Lust auf einen Horizontwechsel? Oder kennst du jemanden, der oder die über den Tellerrand schauen möchte? Wir suchen euch für unser Team, für einen Einsatz weltweit oder in Bayern, für kürzere oder für längere Zeit. Aber auch mit deiner Spende kannst du etwas bewirken. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und unter mission-einewelt.de. Schreibt doch gerne eine Mail an podcast.mew@mission-einewelt.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.